so verherrliche ihn mit meinem ganzen Menschen. Das ist das erste Wort, das so oft vorkommt, verherrlichen. Das mit Abstand häufigste Wort in Johannes 17 ist geben. Das mit Abstand häufigste Wort. Der Vater ist der, der gibt. Hier aber auch schon auf den ersten Seiten der Bibel als der Schöpfer. Also Sie können, wenn Sie Bibel anfangen zu lesen, Sie kommen keine Seite weit, ohne in Gott den zu sehen, der gibt. Es gibt ein wunderbares Gedicht von Lothar Zenetti über einen misstrauischen Christen, der fürchtet, also der nicht weiß, dass Gott eigentlich der ist, der gerne gibt. Und dieser misstrauische Christ, der schreibt Folgendes: Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert für den Sonnenschein und das Rauschen der Blätter, die sanften Maiglöckchen und die dunklen Tannen, für den Schnee und den Wind, den Vogelflug und das Gras und die Schmetterlinge, für die Luft, die wir geatmet haben und den Blick auf die Sterne und für all die Tage, die Abende und die Nächte. Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen, bitte die Rechnung. Doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht. Ich habe euch eingeladen, sagt er und lacht, soweit die Erde reicht. Es war mir ein Vergnügen. In Johannes 17 ist das Wort geben deswegen so wichtig, weil da ein Füllhorn an Gaben ist, die ausgeschüttet werden. Da heißt es zum Beispiel, der Vater gibt ewiges Leben. Der Vater gibt dem Sohn Menschen aus der Welt. Der Vater gibt seine Worte. Der Vater gibt seinen Namen. Der Vater gibt seine Herrlichkeit. Er gibt und gibt und gibt. Wir haben keinen knausrigen Gott. Wir haben keinen knausrigen Gott. Kein, der nur für sich ist. Dieses Bild von einem Gott, der nur für sich ist, denn das gab es immer wieder in der Menschheitsgeschichte. Brauchen Sie nicht merken, aber bei Aristoteles finden Sie das zum Beispiel, bei dem berühmten griechischen Philosophen. Wer ist Gott? Gott ist das sich selbst denkende Denken. Beten Sie mal so einen Gott an. Ganz für sich, nicht fähig zu lieben, sondern ganz für sich. Aber wenn wir Gott verstehen wollen, dann müssen wir ihn verstehen als einen, der gibt. Sie haben das vielleicht jetzt in den letzten Jahren auch in den Medien ein bisschen beobachtet, diese sogenannte Atheismusdebatte. Also das immer wieder jetzt auch mit einer großen Öffentlichkeit wirksam die Existenz Gottes bestritten wird. Und dann fliegen die Argumente hin und her. Und ich sage, gut, den Streit können wir führen. Können wir ruhig führen. Aber was wir wissen müssen als Christen ist, wir argumentieren nicht nur dafür, dass es einen Gott gibt, sondern wir argumentieren auch dafür, dass der Gott, den es gibt, ein Gott ist, der gibt. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Wenn man mit einem Menschen streitet, ob es Gott gibt, dann sollte man ihn am Anfang fragen, okay, jetzt bist du nicht überzeugt, dass es Gott gibt. Welche Bedeutung hätte es für dich, wenn am Schluss jetzt ein gutes Argument auf dem Tisch liegt, dass es ihn gibt? Hat es für dich überhaupt eine Bedeutung? Wenn Gott ein Gott ist, der wirklich gerne gibt, dann ist es nicht egal, ob es Gott gibt oder nicht. Vielleicht kennen Sie den großen christlichen Schriftsteller Clive Staples Lewis. Der hat mal in einer erfundenen Geschichte sich einen Menschen ausgedacht, der sein ganzes Leben lang damit beschäftigt war, Beweise für die Existenz Gottes zu sammeln. Er stirbt und merkt im Himmel, er hatte recht. Es gibt Gott wirklich. Und dann konnte er mit diesem Gott nichts anfangen, weil seine ganze Lebensaufgabe war jetzt dahin. Er hat ja immer nur bewiesen, dass es ihn gibt. Jetzt ist er bei ihm und kann mit ihm nichts mehr anfangen. Anfangen mit Gott, sowieso eine komische Formulierung, aber erstmal müssen wir Gott verstehen als der, der uns etwas geben möchte. Nicht einen, den es nur gibt, sondern der uns etwas geben möchte. In dieser Geschichte heißt dann noch einmal, ein Engel guckt sich das Ganze an und sagt dann kopfschüttelnd, als ob unser guter Gott nichts anderes zu tun hätte, als lediglich zu existieren. Er hat viel mehr zu tun. Er gibt. Und nun ist in Johannes 17 von zweierlei Geben die Rede. Der Vater gibt dem Sohn und der Sohn gibt den Jüngern. Der Vater gibt dem Sohn das ewige Leben, der gibt es den Seinen weiter. Der Vater gibt dem Sohn seine Worte, der Sohn gibt es an die Seinen weiter. Der Vater gibt dem Sohn seinen Namen, der gibt ihn an die Seinen weiter. Der Vater gibt dem Sohn Herrlichkeit, der gibt sie an die Seinen weiter. Der Vater gibt dem Sohn ein Werk, das der Sohn zugunsten der Seinen vollbringt. Wenn man das alles so liest, hat man folgenden Eindruck: Zwischen Vater und Sohn ist eine Liebesbewegung, die überfließt und auf die Menschen überläuft. Was heißt es für uns? Nur so viel. Ich wiederhole mich, denn Jesus, wie er uns im Neuen Testament beschrieben ist, wir verstehen ihn nur als einen, der dem Vater gehorsam ist, vom Vater empfängt und dann an uns weitergibt. Was gibt er? Das ewige Leben heißt es da. Was ist das, das ewige Leben? Da heißt es dann, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Klar, man muss zum ewigen Leben noch viel, viel mehr sagen. Wir haben jetzt heute Ewigkeitssonntag und in vielen Predigten ist viel dazu gesagt worden. Aber jetzt nur dieser eine Gedanke hier. Ewiges Leben heißt jemand erkennen, nämlich dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Warum im Doppelpack? Warum heißt ewiges Leben beide erkennen, Gott und den Sohn? Könnte man sagen, dann macht das Christentum wieder so ärgerlich kompliziert. Warum beide? Und dann wird es noch komplizierter, wenn man den Heiligen Geist noch dazu nimmt. Dann haben wir das mit der Dreieinigkeit. Warum? Das hat schon so seinen Sinn. Warum? Warum hat es seinen Sinn? Weil wir Gott letztendlich nur durch Christus erkennen können. Wenn wir Christus nicht hätten, müssten wir an Gott verzweifeln. Wie wollen wir Gott denn sonst erkennen, wenn wir Christus nicht hätten? In der Natur? Gerne an einem schönen Frühlingsmorgen, aber auch in einem Tsunami? Wie wollen wir vor Gott bestehen ohne Christus? Als nette Menschen? Und was, wenn wir mal nicht so nett waren? Wie wollen wir von Gott reden, aufgrund irgendwelcher eigenen Erfahrungen oder doch lieber aufgrund der Worte dessen, der beim Vater selber war? Gott erkennen heißt ihn in Christus erkennen. Er ist der, so heißt es im Johannesevangelium mal an einer anderen Stelle, Jesus ist der, der uns den Vater auslegt. Wir kennen das, wenn wir die Bibel auslegen. Jesus ist der, der uns Gott auslegt. Wenn wir ihn nicht nehmen, den Sohn, dann müssen wir uns Gott selbst auslegen und das geht schief. Das geht immer schief. Wenn wir vom Vater reden, dann immer auch vom Sohn. Luther hat es mal so schön gesagt, wir müssen Gott da packen, wo er am weichsten ist. Und das ist der Sohn. Anders kommen wir nicht zum Vater. Anders kommen wir zu keinem Leben aus dem Vater, also zu keinem ewigen Leben. Es geht nur über den Sohn. Drum ist das so wichtig. Darauf zu beharren, dass Jesus selbst Gott ist und vom Vater selbst kommt. Das sind keine theologischen Spitzfindigkeiten, die alles nur komplizierter machen. Wenn wir das streichen, streichen wir alles. Was gibt der Vater noch? Er gibt den Namen. Jesus sagt, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Ja, wie lautet der Name? Vielleicht ist Ihnen vorhin mal aufgefallen, als ich den Text am Anfang vorgelesen habe, wie spricht denn Jesus seinen Vater an? In dem ganzen 17. Kapitel kommt einmal nur das Wort Gott vor. 6-mal Vater, 29-mal du. Das Werk des Sohnes war es, diesen Gott hell zu machen. Und das geht dadurch, dass er uns verrät, was sein Name ist. Gott ist kein Name. Gott ist kein Name. Was ein Name ist, ist Vater, den wir direkt und vertraut ansprechen dürfen, wie Kinder einen guten Vater. Wenn wir von Gott sprechen, dann lasst uns immer auch den Gottesnamen verwenden, den Jesus uns gegeben hat, nämlich Vater. An einigen Stellen in den Evangelien geht Jesus sogar noch weiter. Und er hat uns dann nicht nur den Vatersnamen gegeben, sondern sogar den Kosenamen. Abba. Wir sagen Papa. Lass uns diesen Namen nicht vergessen, denn durch diesen Namen wird deutlich, wir sind Kinder des Vaters. Und nur das schließt uns auch Gemeinde zusammen. Nicht der Glaube, dass es einen Gott gibt, sondern der Glaube, dass es einen Gott gibt, der Vater für uns ist, zu dem wir beten können, Vater unser. Und dann weiß ich auch, dass der neben mir in der Bank auch Kind des Vaters ist, wie ich selbst. Und dann teilt er nicht nur eine Überzeugung mit mir, sondern wir haben denselben Vater im Himmel. Vielleicht kennen Sie den Namen Spurgeon, großer Evangelist im 19. Jahrhundert. Als der selber noch Teenager war, gerade zum Glauben gekommen, saß der mal im Gottesdienst neben sich einen älteren Herrn, den er nicht gekannt hatte. Und sie haben beide das Abendmahl empfangen. Es war damals in dieser Gemeinde so üblich, dass man das Abendmahl durch die Reihen gegeben hat. Man ist nicht nach vorne zum Altar, sondern hat es in den Reihen empfangen. Als der Gottesdienst vorbei war, ging er auf ihn zu, auf der Straße, hat ihn angesprochen. Und dann sagte der ältere Herr zu ihm, vielen Dank, mir geht's gut, aber ich habe nicht das Vergnügen, Sie zu kennen. Und dann hat der junge Spurgeon gesagt, ich kenne Sie auch nicht, aber wir haben zusammen das Abendmahl empfangen. Wir sind beide Kinder desselben Herrn. Und der alte Herr hat sich das sagen lassen und es ist eine lebenslange Freundschaft aus dieser Begegnung entstanden. Die eine Gabe, das ewige Leben, das Geschenk, Gott Vater nennen zu dürfen, eine weitere Gabe ist sein Wort. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. Das, was Jesus seinen Jüngern sagt, kommt direkt vom Vater. Also müssen wir uns klar machen, für uns ist es jetzt vielleicht heute selbstverständlich, aber versuchen wir uns in die Zeit zurückzuversetzen. Für die Jünger und die anderen seiner Zeit war das erstmal nicht sofort selbstverständlich, dass das, was dieser Wanderprediger hier sagt, tatsächlich von Gott selbst kommt. Die Frage war immer da, ist es menschengemacht oder göttlich? Also nochmal Presssparen oder Massivholz. Und deswegen sagt Jesus nochmal, ich habe das vom Vater höchstpersönlich und ich habe es euch weitergegeben. Meine Worte. Und deswegen haben die Worte Jesu innerhalb der Bibel für mich auch nochmal einen ganz besonderen Glanz. Die Dinge, die er ganz persönlich gesagt hat. Ich beobachte das manchmal, dass Menschen, die Christen sind, gut Bescheid wissen über das, was Jesus getan hat und wer er für sie ist. Und wunderbar. Keine Abstriche. Aber dass oft wenig davon bekannt ist, was hat Jesus eigentlich gesagt? Was sind eigentlich seine Worte, die er selbst vom Vater empfangen hat? Und deswegen ist es so wichtig, wenn diese Worte so wichtig sind, Jesus so wichtig waren, dann heißt es auch, dass wir die Aufgabe haben, diese Worte zu bewahren, so wie es die Jünger getan haben, Johannes 17. Und bewahren heißt, die Worte nicht einfach in eine Vitrine legen, sondern täglich damit umgehen. Das heißt, sie bewahren. Es gibt ein schönes Wort von Luther zum Bibellesen, der sagt, wir sollen die Worte in der Bibel treiben und reiben. Treiben und reiben, täglich mit umgehen. Was nicht heißt, dass man sie gleich kapiert. Was nicht heißt, dass man sich sofort mit ihnen anfreundet. Aber sie treiben und reiben. Ich habe Ihnen vorhin eine Geschichte von Spurgeon erzählt. der hat mal etwas über das Lesen allgemein gesagt, was sich auch gut auf den Umgang, unseren Umgang mit den Worten Jesu beziehen lässt. Der hat mal gesagt, zeigt mir das eine geliebte Buch, das sich der Besitzer durch den Verzicht auf eine Mahlzeit verschafft hat. Es ist abgegriffen und hat Eselsohren. Der Einband ist zerrissen, das leere Blatt vorn und die Ränder sind bekritzelt. Es ist beschmutzt, versenkt, in der Tasche abgerieben. Es hat die Spuren des Rußes vom Ofen, der Feuchtigkeit vom Gras. Du hast im Wald über dem Buch geträumt und vor dem Feuer darüber genickt. Du hast es immer wieder von Anfang zu Ende gelesen. Treiben und reiben, das ist genau das, nur in einer anderen Sprache. Treiben und reiben, auch die Worte Jesu, darüber sprechen. Es ist so ein Segen, dass wir Hauskreise haben. Zusammen treiben und reiben. Die Worte Jesu, speziell die Worte Jesu, wissen wir, was Jesus gesagt hat? Wissen wir, was Jesus gesagt hat vom Sündenvergeben, vom Richten, den Nächsten nicht richten? Wissen wir das alles? Kennen wir diese Worte? Ich möchte Ihnen auch noch etwas erzählen von einem weisen alten Professor, ist jetzt vor wenigen Jahren gestorben, Manfred Seitz, war ein Theologieprofessor aus Erlangen. Der hat mal auf die Frage, was ist Glauben, geantwortet. Glauben heißt, den Widerstand aufgeben, den Ruf annehmen und irgendein Wort des Herrn in sich aufnehmen. Irgendeins. In sich aufnehmen. Also, dass das Wort bei uns zu Hause sein darf. Vielleicht haben Sie jetzt gedacht, warum nur irgendeins? Ich glaube, der Manfred Seitz wusste genau, warum er gesagt hat, irgendeins, weil irgendwo müssen wir anfangen. Und er weiß auch, dass wir schwach sind. Und Gott weiß es auch, aber es ist so gut, ein Wort Jesu mal besonders lieb zu gewinnen. Ich sage immer, welches das bei mir ist. Das ist das Doppelgebot der Liebe. Vorhin wurde es gesagt, in der Biografie von mir, in der kurzen, ich habe 3 Töchter. Wenn ich für die bete, weiß ich manchmal nicht so richtig, was ich für die beten soll. Also klar, man kann dann für die Schule und alles Mögliche. Aber dann ist, weil mir dieses Wort so wichtig ist, bete ich eigentlich dann immer, ich möchte, dass sie 2 Dinge lernen. Ich möchte, dass sie lernen, dich Gott zu lieben und die Menschen. Und alles andere ist nicht so wichtig. Das möchte ich. Dieses Wort, dieses Doppelgebot der Liebe, sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist so ein Wort, das mir besonders wichtig geworden ist. Welches ist es bei Ihnen? Gibt es irgendeins, wo Sie sagen, das ist mir besonders wichtig? Ist der Bergpredigt vielleicht eins aus den Seligpreisungen? Bestimmtes Gleichnis vielleicht? Irgend so etwas. Und dann ein Wort aufnehmen und einfach mal versuchen, es zu tun. Wort vom Beten, vom Vergeben, vom Glauben, irgendeins aufnehmen, lieben lernen, tun. Es gibt so ein paar Autoren, die ich immer zitiere, egal wo ich hinkomme. Und einer davon ist Adrian Plass. Ich weiß nicht, wer kennt ihn? Adrian Plass, ja, wunderbar. Der hat... muss kurz erklären, für die, die ihn nicht kennen, ist ein Christ aus England. Ist in den 80er Jahren in Deutschland, fing er an, da auch sehr bekannt zu werden. Er hat außerordentlich humorvolle Bücher, aber zum Teil auch sehr ernsthafte Bücher geschrieben über den Glauben. Er erzählt eine Geschichte aus seinem Hauskreis, eine ganz simple Geschichte. Eines Abends kommt ein Hauskreismitglied, Doreen heißt die Frau, kommt mit einer Flasche Champagner und sagt, wir müssen drauf anstoßen, es funktioniert. Und dann fragen natürlich alle, was funktioniert. Sagt sie, es funktioniert, wenn man die Worte Jesu einfach mal tut. Es funktioniert. Sie hat gesagt, sie hat das Wort mit der Feindesliebe sehr, sehr ernst genommen. In ihrer Nachbarschaft war also eine übel beleumundete, missgelaunte alte Dame. Und sie hat gesagt, sie geht einfach mal hin und bietet an, den völlig verwahrlosten Garten mal nach Unkraut durchzugucken. Und dann sagt sie, es stimmt übrigens gar nicht, die ist überhaupt nicht übel gelaunt. Also alle Gerüchte über sie stimmen auch nicht. Und daraus ist auch wieder eine Freundschaft entstanden, so eine kleine Sache. Aber es funktioniert. Ein Wort des Herrn in sich aufnehmen und tun, nur eines. Es funktioniert. Noch was unter den vielen Gaben, die Jesus hier aufzählt. Ein Wort, das sie vielleicht vorhin beim Hören ein bisschen befremdet hat. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Also Moment, Gott hat Jesus Menschen gegeben. Was heißt es nun? Das ist vielleicht die rätselhafteste Stelle in diesem Kapitel. Unterscheidet sich von den anderen. Es geht also nicht um eine Gabe an den Sohn, die dann an die Menschen weitergegeben wird, sondern eine Gabe Gottes an den Sohn. Er, Gott, setzt uns ein in Gemeinschaft mit Christus. Und ich weiß, in welche Grübeleien man kommen kann, wenn man über diesen Satz mal nachdenkt. Ja, Moment, also wenn Gott uns sozusagen seinem Sohn gibt, als Jünger, als Christen, dann war es ja gar nicht meine eigene Entscheidung, oder? Also dann kann ja keiner was dafür, ob er glaubt oder nicht. Warum gehen dann manche verloren? Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ich kann Ihnen jetzt auf vieles nicht antworten. Zum Teil, weil die Zeit fehlt, zum Teil, weil mir die Antworten fehlen. Zum Teil, weil es dann alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde. Ich will nur auf eins aufmerksam machen. Unser Glaube, unser Christsein muss in Gottes Hand liegen. Sonst läge unser Christsein in unserer eigenen Hand und ich sage Ihnen, da ist es nicht gut aufgehoben. Und wir merken es auch an unserem Beten für den Glauben anderer Menschen, dass es Gott ist, der den Glauben schenken und erhalten muss. Jesus selber hat einmal zu Petrus gesagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Dass Menschen in einer Jesus-Beziehung stehen können und in ihr bleiben, das ist nach Johannes 17 die Sache des Vaters. Ich möchte Ihnen folgende Geschichte erzählen aus meiner Darmsheimer Zeit als Pfarrer. Wir hatten ein wunderbares Gemeindeglied, der war schon über 80. Und man sah ihn fast täglich auf seinen schwachen Beinen durch die Gemeinde gehen, immer mit einer Tasche voller Kekse und auch mal eine Flasche Prosecco dabei. Und er ist durch die Gemeinde gegangen und hat die Jüngeren besucht, also die 70-Jährigen. Und hat mit denen gebetet und geguckt, dass hier niemand vereinsamen muss. Es war eine wunderbare Sache. Eines Tages hat er auch seinen Pfarrer besucht, also mich. Und Sie kennen das, man spricht dann von allem Möglichen. Vom Wetter und vom Ausbau des Hobbykellers bei den Enkeln und so weiter. Und am Schluss kommen die eigentlichen Sachen erst raus. Das kennen Sie vielleicht auch aus manchen Gesprächen. Am Schluss wird's dann kommen die ernsten Dinge auf den Tisch. Man merkt, also jetzt muss man eigentlich das Gespräch beenden oder jetzt kommt es auf den Tisch. Und dann kam es auf den Tisch. Dann guckt er mich an und ich werde die Frage nie vergessen. Deswegen, ich habe es ja auch ganz oft schon erzählt. Ich werde es nie vergessen. Die Frage, Herr Pfarrer, reicht's denn? Wissen Sie, verstehen Sie, was er gemeint hat? Ich hätte nie gedacht, dass mir mal jemand so eine Frage stellt, aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die da noch einen Schatten auf der Seele haben und sich fragen, reicht's denn? Habe ich genug getan, genug besucht, genug geglaubt, genug gebetet und so weiter? Ich habe ihm dann damals gesagt, Sie in den Himmel zu bringen, das überlassen Sie mal Jesus. Der macht es besser als Sie selbst. Jesus bringt Sie in den Himmel. Vertrauen Sie sich ihm an. Und Jesus wird im Himmel Ihnen viele Dankesworte sagen können über das, was Sie hier in der Gemeinde für uns alle tun. Aber Sie in den Himmel zu bringen, das überlassen Sie bitte ihm und denken Sie nicht, Sie müssen sich selber diese Treppe bauen. Es haut nicht hin. Das meint Jesus auch mit diesen Sätzen hier. Wenn es darum geht, dass unser Glaube nicht in unserer eigenen Hand liegen darf, sondern in der Hand Gottes, dass es dort bewahrt ist. Sie haben das meiste schon geschafft. Geht's noch? Noch geht noch. Senden. Und das nächste Wort. Senden. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Siebenmal ist in Johannes 17 davon die Rede, dass der Sohn vom Vater gesandt ist und dass die Jünger glauben, dass der Sohn vom Vater gesandt ist. Das ist fast eine Definition von Glauben, von Christsein. Ich glaube, dass Jesus der ist, den der Vater gesandt hat. Und für uns heute ist es selbstverständlich. Für die ersten Jünger war es nicht selbstverständlich. Der Vorwurf der Gotteslästerung stand immer im Raum. Die Frage, hat sich dieser Jesus nicht zu etwas gemacht, was ihm gar nicht zukommt? Aber der Glaube an Jesus geht davon aus, dass wir es bei Jesus sozusagen nicht nur mit dem allerhöchsten Menschsein zu tun haben, sondern mit einem Gott, der ins allerniedrigste Menschsein kam. Das ist ein riesiger und ganz wesentlicher Unterschied. Also wir haben es hier nicht mit einem Superhelden zu tun. Wenn Sie mal ein Buch in die Hand nehmen, so über die ganzen Religionsstifter, Sokrates und so weiter, Mohammed, Buddha und dann kommt auch nochmal Jesus. Gab ein wunderbares Buch eines Philosophen im 20. Jahrhundert, Die maßgeblichen Menschen hieß es. Es war auch Jesus dabei. Als maßgeblicher Mensch. Mich freut es einerseits, sowas zu hören, aber wir müssen immer dazu sagen, nein, es stimmt nicht. Jesus war nicht der maßgebliche Mensch, sondern Gott, der ins unterste, tiefste Menschsein heruntergekommen ist. Und das ist der Unterschied. Ist also keine Randfrage. Sonst wären wir immer noch unter uns. Dann hätte Gott uns nicht besucht. Dann hätten wir es mit Jesus, mit einem tollen Menschen zu tun, aber nicht mit Gott. So, und jetzt geht es weiter. Wenn das also geglaubt werden kann, dass er der ist, den Gott gesandt hat, heißt es, und wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Also auch hier soll etwas überfließen auf die Jünger. So wie der Vater den Sohn, so sendet der Sohn die Jünger. Dass wir gesendet werden in die Welt, das liegt allein daran, dass schon der Vater den Sohn gesandt hat. Wenn unser Gott einer ist, der aussendet, also den Sohn, dann sind wir auch die, die von Jesus weiter ausgesandt werden. Ich merke, wenn ich mich selbst anschaue, wie schwer es uns Menschen oft fällt, schon allein uns zu den Menschen gesandt zu fühlen, die uns vor die Füße fallen. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen von einem guten Freund, einem jetzt schon lange pensionierten westfälischen Pfarrer. Der hat sozusagen als zweites Standbein Gemeindeberatung. Der geht zu Gemeinden zwischen, also Kiel und Garmisch-Partenkirchen kennt er, glaube ich, so ziemlich alle. Kirchengemeinden ist natürlich übertrieben, aber er kennt einen Haufen Kirchengemeinden. Und zwar die Kirchengemeinden, die sagen, wir liegen am Boden, kommen Sie und helfen Sie uns. Und berät die. Und einmal war er in einer Gemeinde eingeladen, da ist er vorher hingegangen, ohne sich zu zeigen, um den Gottesdienst mal zu besuchen. Die wussten also nicht, dass er da war, hat sich den Gottesdienst angehört. Und nach dem Gottesdienst ging er auf den Pfarrer zu. Ja, hallo, mein Name ist XY, ich möchte mich kurz vorstellen. Der Pfarrer sagt, ah, tut mir leid, ich muss noch schnell mit den Konfirmanden und weg war der Pfarrer. Er ging zum nächsten Mitarbeiter. Hallo, mein Name ist XY, ich möchte mich kurz, tut mir leid, ich muss noch den Kaffee schnell machen. Und so weiter und so weiter. Niemand, der für ihn Zeit hatte oder auf ihn zukam. Und dann beobachtete er so aus der Ferne, wie die Mitarbeiter der Kirche sich immer so gegenseitig umarmt haben und begrüßt haben. Ja, und dann hatte man ein gemeinsames Wochenende und er fragte die Mitarbeiter, ob sie sich für eine offene, menschenzugewandte Gemeinde halten und sie antworteten ja. Ich glaube, hier ist eine große Not in unseren Gemeinden. Wie leben wir Gemeinschaft in unseren Gottesdiensten eben nicht nur unter uns, sondern auch für Neue und Fremde, egal ob sie schon glauben oder nicht. Ganz egal. Ich bin bis heute berührt, dass in unserer ganz normalen landeskirchlichen Gemeinde, wo jetzt meine Frau und ich hingehen, ich habe jetzt keine Ortsgemeinde mehr, seit ich im Bengelhaus bin, aber ich bin bis heute berührt über eine Geschichte, die ist jetzt seit ein, zwei Jahren leider zu Ende, sage ich gleich was dazu. dass ein schwer alkoholkranker Mann, der irgendwie halt mal plötzlich in Mössing aufgetaucht ist, immer wieder einfach hinten in den Gottesdiensten saß, weil er gesagt hat, hier ist irgendwas anders. Sich zu einer Chorprobe reingesetzt hat. Er hat nicht einen sauberen Ton rausgebracht, er hat auch gar nicht mitgesungen. Aber gesagt, ich will nur einfach dabei sein, hier ist irgendwas anders. Sein Alkoholismus hat ihm dann das Leben gekostet, so vor 1-2 Jahren ist er gestorben. Aber ich werde es nie vergessen. Er hat auch immer seinen Freund mitgebracht, genauso alkoholkrank. Und einer aus der Gemeinde hat gesagt, ihr beide kommt heute Mittag mit mir auf Stickle zum Grillen. Ihr beide. Ihr kommt mit. Beim einen, ich habe jetzt seinen Weg nicht weiter verfolgt, hatte das durchaus eine Art Lebenswende zur Folge, diese eine Einladung. Das hat er noch nie erlebt gehabt. Wenn man das anspricht, manchmal in Gemeinden, und ich bin selber auch nicht so ein Typ, der leicht auf andere zugeht. Deswegen, ich weiß, was ich von Menschen verlange, wenn ich sowas sage. Aber da müssen wir ran. Wenn man das mal anspricht in Gemeinden, dann kommt oft so ein Satz, wie, ja, die Schwarzwälder sind halt so. Oder die Ostelbler oder die Hohenloher und so weiter. Also eigentlich egal, wo man in Württemberg ist, alles schweigsame Leute, ganz komisch. Und wer neu in die Gemeinde kommt, der soll halt mal selber was investieren. Wenn so ein Spruch kommt, dann erzähle ich immer eine Bibelgeschichte. Und zwar die von Zachäus. Kennen Sie Zachäus auf dem Baum? Jesus geht mit seinen Jüngern durch den Ort, Jericho, geht an Zachäus vorbei. Zachäus ruft hinterher, Moment, mich würde das Ganze mal interessieren mit dir und deiner Verkündigung und so weiter, und sagt, Jesus, ich bin ein schweigsamer Galiläer. Wenn du was von mir willst, dann investier halt was. Sie merken, die Geschichte steht so nicht in der Bibel. Sie steht anders drin. Gesandt. Und so viel fällt uns schon auf die Füße, vor die Füße, nicht auf die Füße, vor die Füße. Lassen Sie uns mit diesen ganz einfachen Dingen anfangen. Dieser Pfarrer, von dem ich vorhin erzählt habe, der sagt, wenn man beim Kirchcafé denkt, soll ich den jetzt ansprechen oder nicht, ist es ein klarer Hinweis darauf, ja, ansprechen. Wenn man sich nicht sicher ist, ganz klarer Hinweis, ansprechen. Ich bin so froh, dass wir in unserer Gemeinde eine Familie haben, die das perfekt vorlebt. Die iranischen Flüchtlinge, die dann plötzlich irgendwie bei uns im Gottesdienst saßen, angesprochen haben. Mittlerweile haben wir Schriftlesung auf Parsi und auf Lutherdeutsch. Und es haben sich Menschen bekehrt und haben sich taufen lassen in der Steinlach. Und die bringen jetzt ihre afghanischen Freunde mit. Und ich bin so froh, dass die den Mut hatten, auf die zuzugehen. Und ich merke, wie es unsere Gemeinde verändert, weil sich Menschen aus unserer Gemeinde gesandt gefühlt haben. Heiligen. Das nächste Wort, heiligen. Es gibt zwei Stellen. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit, und ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Was ist heilig? Heilig ist immer dort, wo Gott ist. Heilig ist der Raum Gottes. Und heilig ist das, wo deswegen mein Zutritt nicht selbstverständlich ist. Wo es nicht selbstverständlich ist, dass ich einfach hinzukommen darf. Mose musste seine Schuhe von den Füßen ziehen. Kenn die Stelle. Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Oder Jesaja, der den heiligen Gott im heiligen Tempel sah. Was hat er gesagt? Weh mir, ich vergehe. Der Zugang ist nicht selbstverständlich, wo Heiligkeit ist. Und wen Gott aus dem Raum der Welt in seinen Raum holt, der muss deswegen von Gott geheiligt werden. Und heiligen heißt, ich versuche es jetzt mal in einer eigenen Übersetzung, aber es ist was mir hilft. Heiligen heißt, daran gewöhnt werden, in Gottes Raum zu leben. Daran gewöhnt werden. Wer von Ihnen kennt Thea Eichholz, die Sängerin, christliche Sängerin? Oh, viel zu wenige. Thea Eichholz hat ein wunderbares Lied geschrieben, Gewöhn mein Herz an die Ewigkeit. Gewöhn mein Herz an die Ewigkeit. Wie geht das? Wie gewöhnt man ein Herz an die Wahrheit, an den Raum Gottes? Wenn die Bibel von Wahrheit spricht, ist es nie eine Theoriewahrheit, nie nur eine Kopfwahrheit. Es ist immer eine Beziehungswahrheit. Warum Beziehungswahrheit? Das Johannesevangelium spricht von zwei Vätern, zu denen man Beziehung haben kann. Dem Vater der Wahrheit oder dem Vater der Lüge. Gott ist der wahre Vater, der Satan der falsche und verführerische. Und wer geheiligt wird, der gewöhnt sich an die wahren Worte des wahrhaftigen Vaters. Und da sind wir wieder bei der einen Gabe von vorher, bei den Worten des Vaters und bei den Worten des Jesu. Es hilft nichts. Wir müssen sie kennen, treiben und reiben. Sie glauben lernen, lieben und beherzigen lernen. Ich habe ein wenig den Eindruck, dass aus früheren Jahren, Jahrzehnten, wo man noch so eine grundgute Bibelkenntnis hatte und die selbstverständlich war, dass das ausdünnt. Ich muss jetzt auch ganz ehrlich aber auch dazu sagen, wir machen im Bengelhaus auch hoffnungsvolle Beobachtungen, dass uns auch immer mehr Jugendkreise einladen und sagen, mach keinen thematischen Vortrag, wir wollen einfach nur Wort Gottes hören. Es kommt wieder. Das ist gut. Aber wir haben noch viel Arbeit vor uns. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Die Bibelkenntnis in unseren Gemeinden nimmt ab. Und das macht uns anfechtbar. Das macht uns anfechtbar. Hatten wir neulich im Bengelhaus den Leiter einer Missionsgesellschaft, der von einem Land in Asien gesagt hat, da ist tatsächlich die Frage, sind die Menschen dort nicht zwar überevangelisiert, aber untergelehrt. Was er damit meinte ist, die haben alle irgendwann mal sich bekehrt. Aber dann hat man das Ganze nicht auf eine solide Basis gestellt und gesagt, ihr müsst jetzt auch gucken, dass ihr die Worte Gottes lernt. Viele Evangelisationen, viele, viele Bekehrte, aber keine Gewöhnung des Herzens an den Raum Gottes. Ich sage jetzt das Land nicht, um die nicht zu diskreditieren, aber da ist es durchaus möglich, erst geht man abends in den Jugendgottesdienst und danach räumt man noch einen Supermarkt aus. Gibt's beides zusammen. Können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist dann, wenn man nur den Fokus auf die Bekehrung legt und den Leuten nicht mehr sagt, so und jetzt fängt ein Leben an der Hand Gottes an. Das heißt, in der Wahrheit heiligen. Das kann lange dauern. Es kann sein, dass man lange nichts sieht. Hat einer meiner Vorgänger im Bengelhaus auch mal gesagt, wer Grundlagen legt, sieht lange nichts. Aber es ist so unendlich wichtig. Und letzter Punkt, eins sein. Das Kapitel 17 im Johannesevangelium ist eigentlich leider nur durch diese Worte berühmt geworden, mit dem eins sein. Die sind wichtig, überhaupt keine Frage, aber Sie haben gemerkt, da steckt ja auch noch viel anderes drin. Da heißt es, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, so dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Was bedeutet dieses Einssein unter Christen? Ich denke dreierlei. Das Erste. Wenn wir vernünftig Einheit leben wollen, wir haben jetzt hier auch einen Allianznachmittag, auf ein richtig aktuelles Thema. Wenn wir vernünftig Einheit leben wollen, dann muss hinter jeder Einheit der Glaube stehen, dass Jesus der Sohn des Vaters ist. Ich in ihm, er in mir, so sagt es Gott. Und der Vater der, der ihn gesandt hat. Dieser Glaube an die Einheit ist die Grundlage unserer Einheit hier. Das muss gewährleistet sein. Und dann, wenn das gewährleistet ist, dann lasst uns über die Gestaltung dieser Einheit reden, aber drunter können wir es nicht machen. Wenn wir nicht einig sind im Glauben daran, dass Christus der Sohn Gottes ist, dann kann Einheit nicht funktionieren. Der Punkt muss stimmen. Das Zweite, die Einheit zwischen Vater und Sohn soll sich auch zeigen in der Einheit der Liebe der Geschwister untereinander. Die Einheit des Vaters mit dem Sohn ist eine Liebeseinheit und die soll sich widerspiegeln in dem, wie wir untereinander sind. Ich habe vorhin schon mal den Namen Clive Staples Lewis genannt. Vielleicht kennen Sie das Buch Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Wenn Sie es nicht kennen, lassen Sie es sich zu Weihnachten schenken. Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Wer es nicht kennt, ich erkläre es kurz, um was es da geht. Geht es um einen Menschen, der ist Christ geworden. Und ein Teufel hat die Aufgabe, ihn jetzt wieder vom Glauben abzubringen. Und er bekommt von einem Oberteufel Anweisungen, wie er das machen soll. Und es ist klar, wenn man das im Kopf umdreht, dann hat man sozusagen das pure Evangelium dastehen. Und der Oberteufel erklärt jetzt dem Unterteufel sozusagen, warum das mit der Einheit zwischen Vater und Sohn für sie so eine ärgerliche Sache ist. Ich lese es mal kurz vor. Da schreibt dieser Oberteufel, die ganze Philosophie der Hölle beruht auf der Anerkennung des Grundsatzes, dass eine Sache nicht eine andere ist und im Besonderen, dass ein Ich nicht ein anderes Ich ist. Mein Eigentum ist mein Eigentum und dein Eigentum ist dein Eigentum. Was der eine gewinnt, verliert der andere. Sogar ein lebloser Gegenstand ist das, was er ist, dadurch, dass er alle anderen Gegenstände davon ausschließt, den Raum einzunehmen, den er einnimmt. Wenn er sich ausdehnt, so geschieht es, indem er andere Gegenstände beiseite schiebt oder in sich aufnimmt. Genauso mit dem Ich. Bei den Tieren nimmt dieses in sich aufnehmen die Form des Fressens an. Für uns bedeutet es das Aussaugen des Willens und der Freiheit eines schwächeren Selbst durch ein stärkeres. Zu sein bedeutet sein Ich behaupten. Das ist die Hölle. Jetzt geht's aber weiter. Nun ist aber die Philosophie Gottes nichts mehr und nichts weniger als ein fortwährender Versuch, dieser ganz selbstverständlichen Wahrheit auszuweichen. Er zielt auf einen Widerspruch. Es sollen viele Dinge sein und doch irgendwie nur eins. Das Gut des einen Ich soll auch das Gut des anderen Ich sein. Diese Unmöglichkeit nennt er Liebe. Und dieses selbe langweilig einförmige Wundermittel kann man in allem entdecken, was er tut und sogar was er ist. Deshalb ist er selbst nicht zufrieden damit, eine rein zahlenmäßige Einheit zu bilden. Er behauptet nämlich, drei so gut wie einer zu sein, damit dieser Unsinn von der Liebe in seiner eigenen Natur eine Grundlage findet. Sie merken, was der Teufel weiß von Gott. Er weiß von Gott, da ist schon eine Liebe zwischen Vater und Sohn. Eine Einheit zwischen Vater und Sohn. Und die soll sich dann auch unter den Christen widerspiegeln. Und drittens und letztens, ich glaube, dass diese Einheit der Christen ein machtvolles Zeugnis nach außen ist. Eine Gemeinschaft echter Liebe und nicht nur gleicher Interessen ist für Menschen immer attraktiv und wird immer attraktiv bleiben. Ich weiß noch genau, als ich als Teenager auf christlichen Freizeiten war, habe ich mir nachher mal klar gemacht, dass ich unbewusst immer die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angeschaut habe, mich gefragt, wie sind die untereinander? Die erzählen uns immer tolle Bibelarbeiten, aber wie sind die untereinander? Haben die Streit miteinander? Gibt es da irgendeine Hackordnung, Rangordnung, irgendwas? Wie sind die? Und das leuchtet nach außen. Das leuchtet nach außen. Ich weiß, als wir vor ein paar Jahren hatten wir eine Studentin ins Bengelhaus aufgenommen, mal, die aus einem ganz, ganz anderen Milieu kam. Ganz, ganz anderes Milieu, aus einem ganz unchristlichen Hintergrund kam. Ins Bengelhaus und hat gesagt, ihr wisst überhaupt nicht, was ihr hier für einen Schatz habt. Ihr habt keine Ahnung, was ihr hier für einen Schatz habt. Es kam aus einem großstädtischen Milieu, aus Berlin. Sie hat gesagt, was ich da erlebe, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Ihr wisst nicht, was ihr hier für einen Schatz habt. Und das strahlt aus und das wird zeitlebens attraktiv sein, wie wir untereinander sind. Eins sein. Einer der Sätze Jesu über die letzten Tage der Welt erschreckt mich am meisten. nicht, was da so alles passieren wird zwischen den Völkern und so, sondern der Satz, dass die Liebe erkalten wird, der erschreckt mich am meisten. Deswegen, lasst uns, und damit will ich schließen, diesen Satz von Jesus mit dem Einssein ganz ernst nehmen, dass wir diese Liebe zwischen Vater und Sohn, dass wir die widerspiegeln, wie wir untereinander und zu den anderen sind. Auch dafür hat Jesus gebetet in Johannes 17. Amen. So, jetzt habe ich Sie lange nur mit einer Tasse Kaffee sozusagen jetzt beansprucht. Aber ich denke, jetzt gönnen wir es uns, dann zu der Tasse Kaffee auch noch einen Teller Kuchen hinzustellen.